Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On, dem Podcast, der sich damit beschäftigt, wie Schulentwicklung weitergehen kann. Heute zu Gast bei mir Jakob Schamon. Jakob ist Däne, hat in Deutschland eine Schule aufgebaut, war Schulleiter, war Autor für Lehrmaterialien und leitet heute das Forum Bildung Digitalisierung. Das heißt, Jakobs Job ist Schulentwicklung unterstützen und dabei Stakeholder, nämlich Träger, Schulleitung, Lehrer und Politik und Verwaltung miteinander zu vernetzen. Ich habe mit Jakob über natürlich Digitalisierung gesprochen, das steht in seinem Jobtitel drin. Wir haben viel über Dänemark gesprochen und die Wege, die Dänemark gegangen ist in den letzten Jahren, über Erfolge, aber auch über bestimmtes Scheitern in Dänemark, Dinge, die man da vielleicht anders machen würde heute. Wir haben über Lehrermangel gesprochen, wir haben über Corona gesprochen, wir haben über Schulentwicklung gesprochen. Was mich beeindruckt hat, war, wie viel Informationen Jakob in diesen Podcast gebracht hat und wie viel tiefes Wissen er einfach hat über die digitale Infrastruktur einer Schule, aber auch darüber, wie Lehrerweiterbildung und wie Schulleiterbildung funktionieren können und was es jetzt eigentlich braucht, um die große Anzahl von Schulen, die sich auf den Weg machen möchten, sich in Deutschland zu digitalisieren, mit auf den Weg zu nehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jakob.
Hi.
Jakob, ich finde es total toll, dass wir heute sprechen, weil du eine der spannendsten Organisationen im deutschen Bildungssystem leitest, das Forum Bildung Digitalisierung. Und um euch kommt man nicht drum rum, wenn man sich mit Schulentwicklung und Digitalisierung von Schule beschäftigt. Du bist da jetzt CEO. Was ist denn dein persönliches Why? Warum machst du das da?
Naja, das ist ja ganz lustig. Also CEO ist ja eine wunderschöne Bezeichnung. Ich weiß nicht, das deutsche Pendant wäre ja geschäftsführende Vorstand. Das finde ich noch lustiger, wenn ich das manchmal Freunde aus dem Ausland erzählen muss, was sie eigentlich jetzt machen, seitdem ich nicht mehr in der Schule bin. Und daher auch ja diese Kopplung, weil ich habe ja die Schule verlassen, weil ich mehr als eine Schule auf dem Weg begleiten möchte. Das war ja so, ich habe 8 Jahre lang als Schulleiter hier in Berlin gearbeitet und das war mega und das ist ja wirklich auch eine der tollsten Berufe, außerdem natürlich, außer das Lehrersein natürlich. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, es gibt so viel zu tun in dem Land Deutschland und ich möchte, wie gesagt, mehrere Schulen auf dem Weg begleiten. Ich möchte das System Schule begleiten und bewegen und das war mein Why, auch hier zu landen. Mein Weg hier rein war auch ein bisschen spannend. Ich habe ja, so wie es in Deutschland nicht üblich ist, meine Stelle gekündigt, bevor ich was Neues hatte und hatte eine ganz spannende Phase, wo ich mit mir sehr beschäftigt war, was will ich eigentlich und wie komme ich eigentlich dahin, wo ich gerne hin wollte und bin dann zum Forum gekommen, erst als Projektleiter und dann ja seit 1. April auch als geschäftsführende Vorstand oder CEO.
Wir sprechen gleich noch übers Forum, aber was viele vielleicht nicht über dich wissen, ist, dass du sehr spannende Sachen vorher gemacht hast. Du warst nämlich Schulleiter, also du warst wirklich richtig drin im System, aber du warst Schulleiter einer ganz besonderen Schule, nämlich der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule. Kannst du ein bisschen erzählen, was das für eine Schule ist? Die ist ja reformpädagogisch, glaube ich, und wie die so entstanden ist, was du in der Zeit gelernt hast, was diese Schule heute so für dich darstellt?
Ja, sehr gerne. Die Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule ist eine trilinguale oder quadrilinguale Schule. Eigentlich heißt die offiziell die bilinguale Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule, aber das ist eigentlich ein Quatsch, weil ich muss mich immer noch nach einem Jahr gewöhnen zu sagen, sie und nicht wir arbeiten. Aber in der Schule wird in 4 Sprachen gelernt. Da gibt es in der Grundschule 3 Sprachlinien, ein Deutsch-Dänisch, Deutsch-Schwedisch und Deutsch-Norwegische Linie.
Wow.
Und das heißt, alle 4 Sprachen sind sozusagen parallel vor Ort in der Schule. Das war und ist immer noch, glaube ich, eine Herausforderung, das alles nebeneinander zu stellen in einem relativ kleinen Schulkontext. Als ich gestartet bin am ersten Tag 2012, als wir die Schule aufgemacht haben, waren 27 Kinder da, verteilt in 4 Sprachen. Da kannst du ja selber ein bisschen rechnen, wie und 8 Jahrgänge. Als ich die Schule verlassen habe, waren 200 Kinder da und jetzt lernen über 220 sogar da jetzt nach einem Jahr. So, das ist eine ganz besondere Schule. Das ist auch eine Schule, wo natürlich das projektorientiertes Lernen sehr im Vordergrund steht. Es ist eine reformpädagogische Schule. Das heißt, es wird nicht viel frontal gelernt. Es wird in Projekten, produktorientiert gelernt. Es wird immersiv in jahresübergreifende Schul- oder Lerngruppen gelernt. Und das muss ich ja auch zugeben, das war alle Sachen, die ich aus Dänemark gar nicht kannte. Ich bin ja so total klassisch als staatliche Lehrkraft groß geworden, sage ich mal so, in meinem Lehrertätigkeit und bin nach Berlin gekommen mit völlig anderer Pläne. Und plötzlich saß ich denn da in dem Rektorstuhl und müsste eine Schule aufbauen, von dem ich auch nicht so viel Ahnung von dem pädagogischen Konzept hatte damals. So, ich weiß nicht warum, aber ich lande immer in so Situationen, wo die Lernkurve relativ steil ist. Das heißt, also in der Schule habe ich unglaublich viel gelernt, was Reformpädagogik angeht. Und das ist total spannend, weil seitdem ich aus der Schule raus bin, merke ich, wie viel es mich geprägt hat die letzten Jahren. Und ich habe so das Gefühl, dass ich fast noch reformpädagogischer bin jetzt, als ich in der Schule war. Und jetzt natürlich auch hier beim Forum Bildung Digitalisierung bin ich total gewechselt von dem normalen Schulbetrieb. Also ich bin ja wirklich, wie gesagt, also ausgebildeter Lehrer, dann war ich Schulleiter. Ich kenne das Schulsystem hier und in anderen Ländern von innen wirklich. Und jetzt so in einem, sage ich mal so, im dritten Sektor zu landen, ist schon sehr spannend, weil das ist auch wieder was ganz anderes. Und natürlich schwimme ich auch manchmal ein bisschen hier, aber habe ein gutes Team um mich drumherum, die mir auch gut unterstützen und begleiten in den neuen Lernprozessen, in dem ich auch jetzt wieder stecke. So, ich bin ja auch wirklich ein Anfechter davon, lebenslanges Lernen und auch sich immer wieder trauen, was Neues zu probieren, auch wenn man nicht immer weiß, was daraus wird.
Ich finde das fantastisch, dass jemand wie du jetzt das Forum Bildung Digitalisierung leitet, weil du eben wirklich alles kennst. Du kennst die Zusammenarbeit mit Lehrern, die Arbeit mit den Schülern, du weißt, wie es ist, ein anstrengendes Elterngespräch zu führen, du weißt es, wie es ist, Schulleiter zu sein. Also du kennst all die Dinge und nicht nur anekdotenhaft vom Freundeskreis, wie es mir eben oft geht, sondern du hast das alles mal erlebt. Das finde ich fantastisch. Aber für alle, die jetzt vielleicht das Forum Bildung Digitalisierung noch nicht so gut kennen, lass uns doch mal eintauchen und sagen, was ist denn das Why des Forum Bildung Digitalisierung? Und dann habe ich noch ein paar andere Fragen, wie es dazu kam und was ihr heute macht und so weiter. Aber warum gibt es das überhaupt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und erstmal danke für die Blumen. Also ich hoffe ja auch, dass ich in meiner neuen Position ja wirklich diesen Ballast und diese Erfahrung mitbringen können und das auch hier mit dem Team gut entfalten lassen kann. Why? Warum gibt es ein Forum Bildung Digitalisierung? Das ist auch eine sehr spannende Frage, weil in 2016 und mit der Gründung 2017 haben sich damals, jetzt muss ich ein bisschen rechnen, damals 6 Stiftungen und jetzt 8 Stiftungen sich zusammengetan. Und das sind alle Stiftungen, die auch Bildung als Zweck haben. Und mit der zunehmenden Fokus auf Digitalisierung war denn die große Frage und der große Wunsch der Stiftungen, nicht jeweils ein Projekt im Bereich Bildung und Digitalisierung zusätzlich im eigenen Regie sozusagen zu machen. Deswegen war der Wunsch, sich zusammenzufinden, Collective Impact erzielen und gemeinsam was in dem Bereich bewegen. Und das war die Idee, die das Forum auch von Anfang an begleitet haben, ein Netzwerk zu sein, nicht nur unter den zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber natürlich auch mit den ganzen Bildungsakteuren. Das Forum begleitet Schulentwicklungsprozesse in der digitalen Welt. Und damit sind wir mit Schulen zusammen. Wir arbeiten intensiv mit Schulträgern zusammen, mit kommunalem Bildungsmanagement, mit den Bundesländern und natürlich auch mit Bund und Bundespolitik zusammen. So, das ist ein ganz, ganz spannendes Feld, wo wir versuchen, alle Akteure mit an Bord zu nehmen und mit allen Akteuren zu sprechen und natürlich denn dadurch auch das Thema Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben und wirklich hier auf die Chancen und Möglichkeiten den neuen Medien und den ganzen Bereich Digitalisierung in den Schulen voranzubringen.
Ich finde das ja super toll, dass die Stiftungen gesagt haben, sie machen das mal gemeinsam. Ja, viele Stiftungen engagieren sich seit vielen Jahrzehnten in Bildung und dann kommt es eben zu diesem Gemeinschaftsprojekt und man schaut sich an, wo genau können wir denn als Stiftungen jetzt helfen, wo vielleicht Bund oder Länder gerade einen blinden Fleck haben, selber nicht weiterkommen oder wo können wir einfach Dinge beschleunigen. Wer sind jetzt aktuell gerade eure Finanziers? Das ist Mercator-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung, aber noch einige andere, ne?
Genau. Naja, ich habe jetzt gerade überlegt, wie gut du dich eingelesen hast, ob die dir auch alle 8 auflisten könntest. Nein, also genau, ganz klar. Mercator, Bertelsmann, Siemens, Bosch. Jetzt muss ich ja hier aufpassen, das ist ja auch richtig gut. Dieter Schwarz Stiftung, Joachim Herz Stiftung, Montag Stiftung und die Telekom Stiftung. Also das sind also wirklich 8 große Stiftungen, die sich da zusammengetan haben. Und wir versuchen jetzt hier, und das Spannende ist natürlich auch, dass durch dieses Projekt auch die Stiftungen, die arbeiten ja oft zusammen in anderen Bereichen aus. Das muss man sagen, wir sind ja nicht einzigartig, was das angeht. Aber 8 Stiftungen so intens miteinander zusammenzuarbeiten mit der Geschäftsstelle hier in Berlin, ist echt eine spannende Zusammentun. Und es entwickelt sich richtig gut. Und wir merken auch da, wo wir einander gut unterstützen können, wo das, was wir hier vor Ort machen, auch mit den Aktivitäten der einzelnen Stiftung gut zusammenkommen können und wo die unterschiedlichen Expertisen auch gut miteinander abgestimmt werden können.
Wenn jetzt also so ein Projekt gemacht wird, parallel zu anderen Projekten, die Stiftungen eh machen, wie legt man dann Schwerpunkte oder was sind eure Schwerpunkte heute? Und neben dem Schwerpunkt, also erstmal dem Thema, wie läuft das dann ab? Also was sind eure Produkte? Was erarbeitet ihr denn am Ende? Was schafft ihr da bei euch?
Aber das ist auch ein super spannendes Thema und ein super diverses Thema, weil da passiert unglaublich viel große Sachen und kleine Sachen. Ich versuche immer ein bisschen weg von das Wort Produkt zu kommen, weil ich finde, das ist so, das limitiert irgendwie unsere Gedanken dazu, was wir eigentlich machen. Fokussieren viel mehr über Aktivitäten. Was sind das für Aktivitäten, die wir in die Wege leiten? Und das kann auch zu einem konkreten Produkt führen. Aber vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, wir agieren ja als Verein und das heißt, wir haben natürlich die 8 Stiftungen hinter uns als Mitglieder in unserem Verein, aber wir agieren eigenständig. Das heißt, ich arbeite mit dem Team natürlich hier drinnen in der Geschäftsstelle und wir haben eine Strategie und Jahrespläne und da haben wir 3 Handlungsfelder, in denen wir aktiv sind. Da geht es um digital förderliche Rahmenbedingungen. Das hat sehr viel mit Governance zu tun, dass wir arbeiten zum Beispiel mit Schulträgern zusammen, um rauszufinden, wie können die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulträger, das große Thema natürlich jetzt gerade Digitalpark, wie kommt das Geld sozusagen aus dem Topf in die Schule? Da arbeiten wir mit den Schulträgern zusammen, unter anderem, um da guten Wege zu finden. Wir arbeiten mit Bildungsregionen zusammen und finden gute Konzepte, die schon gemacht worden sind und wo Erfahrungen erbracht sind und versuchen die auch in die Wege oder in die Breite zu transferieren, also dass die Sachen, die gut funktionieren, in einem Ort auch andere Akteure zur Verfügung zu stellen. Das ist unter einem der Handlungsfelder. Dann arbeiten wir in dem Handlungsfeld digitaldidaktische Konzepte und Qualifizierungen. Und da habe ich ja schon gesagt, wir gucken da natürlich auch, welche Konzepte gibt es schon, wie können wir die verbreiten. Da haben wir diesen Corona-Frühling hier auch 2 Handreichungen unter anderem für Schulen gemacht, wo es geht um Mikrofortbildung, es geht um, wie können erfolgreiche Kooperationen zwischen Schule und Zivilgesellschaft oder andere externen Akteure geschafft worden sind. Und wir arbeiten in dem Bereich Qualifizierung da auch eng mit den Landesinstitute zum Beispiel zusammen und machen gerade in Berlin-Brandenburg eine gemeinsame Schulleiterqualifizierung in dem digitalen Bereich mit dem LISUM. Das heißt also, da versuchen wir auch in allen Bereichen hier oder mit vielen Akteursgruppen auch zu einem Zuwachs von Kompetenzen, die ja dringend benötigt sind in ganz vielen Bereichen des Bildungssystems gerade. Und dann das Letzte, und da glaube ich, sind wir von vielen Akteuren in der Welt auch bekannt. Da geht es im dritten Handlungsfeld um Haltung zur Kultur der Digitalität. Also das sind ja da, wo wir Akteure zusammenbringen und auch nach außen wirken. Also eigentlich diesen Bereich Kulturwandel. Dass Digitalisierung nicht on top ist, sondern eigentlich eine der Lösungen zu den vielen Herausforderungen, die wir im Bereich Schule haben. Heterogenität, Individualisierung, Digitalisierung. Und da steht ja hier im November gerade unsere großen Konferenz, Leitkonferenz für digitale Bildung, Konferenzbildung Digitalisierung, die dieses Jahr natürlich Corona-bedingt auch digital stattfindet. Sonst ist ja hier in Berlin sonst 700 Teilnehmenden tatsächlich vor Ort über 2 Tage, wo wir das ganze Thema digitale Bildung von oben und unten beleuchten mit unterschiedlichen Brillen. Und da ist das Forum natürlich auch richtungsgebend in der breite Community, wieder mit vielen Akteursgruppen, also von Lehrkräfte oder Lehrerteams. Hier ist es auch wichtig, Ganztag als Thema zu haben, also nicht nur Lehrkräfte, sondern auch das erweiterte Team um Schule herum, also Erzieherinnen, SozialarbeiterInnen, bis hin zur Bundespolitik. Dieses Jahr erwarten wir ein Grußwort von Karliczek. Frau Bär kommt vor Ort. Die Frau Ernst aus Brandenburg, die neue Vorsitzende von KMK, wird vor Ort sein und ihr Talks und Panel-Teilnahme mitnehmen. Und da haben wir dieses Jahr natürlich die Möglichkeit, dass alle im ganzen Land und im Ausland über das digitale Format mitmachen können. So, das heißt also zusammengefasst, 3 Fokuspunkte sozusagen, Rahmenbedingungen, Konzepte Qualifizierung und Kulturwandel, wenn wir das so wirklich runterbrechen möchten. Und in dem Bereich machen wir viele unterschiedliche, große, kleine, manchmal sehr haptische, eine Expertise über die Lage der Schulträger in Deutschland bis hin zu, dass wir machen eine Fachtagung mit alle Länderinstitute, mit alle Bundesländer, wo wir versuchen, die Leute zusammenzubringen. Wir arbeiten mit Politik, wir arbeiten aber auch mit einzelnen Schulen zusammen. So, ich habe viel gesprochen, weil wir machen unglaublich viel und ja, manchmal groß und klein, manchmal haptisch, manchmal virtuell.
Wir müssen als Ergänzung an den Infomercial-Blog zur Konferenz unbedingt noch den Call to Action jetzt ranhängen. Also das ist natürlich toll, nicht nur 700 Personen wie sonst jedes Jahr im Café Moskau in Berlin oder an anderen Locations, wo ihr schon wart, sondern jeder könnte jetzt mitmachen, denn die Grenzkosten für die Teilnahme auch für euch als Organisatoren laufen gegen null. Wenn ich mitmachen möchte, wo melde ich mich an?
forumbd.de, und da gibt es an der Startseite des Forums einen Batzen unter Veranstaltungen und da kommt jeder rein und kann sich anmelden. Da ist auch keine begrenzte Anzahl, so das wird sehr spannend. Und das ist am 19. und 20. November aus dem Café Moskau gestreamt oder digital für die vielen Workshops. Da ist über 50 Slots über die 2 Tage mit großen und kleinen Diskussionen, Netzwerkmöglichkeiten. Da gibt es wirklich die Möglichkeit, teilzunehmen und viel über den Bereich Bildung und Digitalisierung zu lernen, aber auch zu mitmachen. Das ist ganz wichtig.
Und das ist gemacht für Politiker, Verwaltungen, für Schulleiter, für Lehrer, die Lust haben, sich aufzuschlauen, sich zu vernetzen. Ja, da ist das ganze Twitter-Lehrerzimmer wahrscheinlich dabei und viele andere bekannte Akteure. Aber eben das Tolle, eben auch ihr seid offen für die, die vielleicht erst mal dieses Jahr in Kontakt mit dem ganzen Thema Digitalisierung gekommen sind.
Ne? Genau, da hoffen wir natürlich auch, dass viele neue Leute zu uns kommen, dass man nicht reisen müssen. Das war ja immer wieder so eine kleine Hemmschwelle, dass man nach Berlin kommen müsste und vielleicht auch an einem Tag, wo man nicht frei gestellt werden könnte. Das ist ja auch so eine Herausforderung, die Lehrkräfte zumindest hatte früher. Und jetzt gibt es wirklich die Möglichkeit, dass alle da teilnehmen können, auch in einer kleinen Pause im Lehrerzimmer oder wenn man eine Freistunde hat an dem Freitagvormittag. So haben wir das Programm so gestaltet. Donnerstag hat eher den Fokus auf Lehrkräfte und sage ich mal so Schulpraxis so. Freitagvormittag eher den Bereich Schulträger, Verwaltung. Aber das ist nicht so und alle sind überall herzlich willkommen.
Jetzt mal über Schulentwicklung gesprochen. Da sagen ja oft in Deutschland die Menschen in der Politik, in der Verwaltung, wird ja oft gesagt, da muss so jede Schule ihren Weg finden, wie sie das jetzt für sich macht, mit dem Medienkonzept, mit der Hardware, die sie anschafft, vielleicht die Software auch. Ja. Was ist denn so im Forum Bildung Digitalisierung so eure These? Wie viel Begleitung sollte ich als Schule bekommen und wie viel Autonomie sollte ich bekommen? Und wenn ich Begleitung kriege, wie sollte die aussehen? Wenn ich Autonomie möchte, wie sollte die aussehen? Was sind da so eure, ihr habt da ja garantiert Leitsätze, ob nun implizit oder explizit formuliert. Wie ist das bei euch?
Man muss halt sagen, die Bildungslandschaft in Deutschland ist ja unglaublich divers. Und durch die spät begonnene Fokussierung auf Digitalisierung, ich glaube, das war nett genug ausgedrückt, sind ja wirklich auch die Unterschiede unter, sagen wir mal, auf der einen Seite die Vorreiterschulen, die lange selber dieses Thema sich gewidmet haben, und Schulen, die jetzt erst durch die Pandemie und Schulschließungen gezwungen war, sofort zu reagieren, unglaublich groß. Da glaube ich, ist es wichtig von Seiten der Politik und von Seiten von den Schulträgern, die ja wirklich hier eine Mammutaufgabe haben, eine Grundlage für alle zu schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das sagen wir auch immer. Die Digitalisierung soll nicht nur für einige Schulen oder einige Schulformen sein oder einige Schülerinnen, sondern es muss für alle sein. Das heißt, es ist natürlich klar, und das ist ja das, was der Digitalpakt an der Fahne schreibt, sozusagen ein Basis, ein Minimum überall zu schaffen. Das ist gut so, das muss auch so sein, aber wichtig ist natürlich auch, dass es sinnvoll Investitionen wird. Das heißt also, die Schulen, die schon losgelegt haben und die schon viel weitere sind, sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, da deren Weg zu gehen. Aber als Schulträger, und mit denen sprechen wir ja auch ganz viel, also ich kenne ja die Perspektive aus der Schulsicht, und da will man natürlich gerne größtmögliche Autonomie, und ich will entscheiden, wie, und ich will nicht von oben erzählt bekommen, was zu leisten ist oder was ich jetzt bekomme. So, da ist die Autonomie schon wichtig. Auf der anderen Seite gibt es auch Schulen, die sagen, ich brauche die Unterstützung und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich jetzt ein Medienkonzept schreiben soll und wie soll ich jetzt hier benennen, ob ich A oder B oder C als Hardware brauche, weil ich eigentlich noch nicht die Möglichkeit hatte, Erfahrungen zu machen. Deswegen sind die Schulträger schon in einer herausfordernde Position, und die sind auch die, wir nennen das so ein bisschen die geheime Schlüsselakteur, die geheime Helden, weil schaffen die Schulträger es, in einem guten Austausch mit den Schulen zu kommen und sagen, okay, wir brauchen natürlich eine Art von Basis, weil mit den Anschaffungen, die jetzt gerade passieren, kommen ja so ein Rattenschwanz von anderer Aufgaben, Wartung, Einarbeitung, Software ausrollen, und da ist natürlich klar, da muss auch irgendwie eine Art von Konsensus darüber sein, welche Geräte wir, mit denen wir arbeiten, um diesen zukommenden Aufgaben auch gut und schnell und reibungslos zu lösen. Das ist schon so ein bisschen interessant. Es gibt ja nicht das Rezept, wo man sagen kann, so muss es gehen. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man erlaubt die Diversität, aber auf der anderen Seite auch sichern, dass alle mit am Zug kommen. Also, dass niemanden die Möglichkeit haben, die Digitalisierung nicht zu wollen.
Wenn ich jetzt als Außerirdischer auf die Erde schaue im Jahr 2020, und ich habe die ganze Historie nicht miterlebt, ich mache jetzt hier so Statusreport, Bildung in Deutschland, guck da als Außerirdischer drauf, dann sehe ich eben diesen, wie du auch beschrieben hast, gigantischen Flickenteppich. Manche Schulen sind schon sehr weit, andere sind sehr wenig weit, und das ist völlig unabhängig davon, ob die im Norden, Süden, Osten, Westen Deutschlands sind, ob das soziale Brennpunktschulen sind oder ob das die sehr gut bezahlten Internate sind. Ich finde alles überall mal sehr digital und sehr weit entwickelt und mal eher gar nicht entwickelt. Hast du eine einfache Erklärung dafür, warum das so streut heute an deutschen Schulen?
Ja, aber das ist ja eigentlich, was ich in meiner Einleitung vorher gesagt habe. Die Digitalisierung war nicht ein Thema, was sozusagen von zentraler Ort, und jetzt ist es egal, ob man sagt Bund oder Land, sehr weit oben auf der Agenda stand. Bis jetzt. In einigen Bundesländern schon mehr, aber es hat nicht diesen Schub gegeben, was ja in anderen Ländern tatsächlich der Fall gewesen sind. Das bedeutet, die Schulen, die weit sind und die heute auch natürlich Vorreiter sind, die Leuchttürme sind, die haben sich selber auf den Weg gebracht. Und es gab nicht die Möglichkeiten, so würde ich das lieber sagen, weil ich glaube nicht, dass es gibt Schulen, die gesagt haben, nee, Digitalisierung, daran glauben wir nicht. Das möchte ich niemandem unterstellen. Aber es gab an ganz vielen Orten nicht die Möglichkeit, die Gegebenheiten, überhaupt anfänglich digital zu arbeiten, durch die mangelnde Infrastruktur. Und hier rede ich nicht nur über WLAN, hier meine ich ja wirklich auch manchmal so das ganze Lernsetting, was ja auch nicht darauf aufgestellt war. Weil Digitalisierung, ich glaube, das ist ganz wichtig, Digitalisierung darf man nicht losgelöst von Pädagogik diskutieren. Die Sachen müssen zusammenbringen. Also welche Lernsettings wollen wir? Wie wollen wir, dass Kinder und Jugendliche lernen? Hat auch damit zu tun, welche Tool ich aus meiner Toolbox nehme. Ein bisschen rausgeholt. Ich habe in Dänemark in meiner junge Jahre als Lehrer, das war ganz lustig, ich habe gerade so eine Erinnerung auf Facebook gehabt, wo stand, vor 12 Jahren habe ich einen Kurs für Lehrkräfte in Handys im Unterricht in Dänemark gemacht. Das war vor 2 Wochen oder so, kam diese Erinnerung für mich so. Da gab es auch nicht alle diese, was soll man sagen, alle die Rahmenbedingungen, die dafür förderlich waren. Aber es war schon mal ein Wunsch überall, auch von Seiten der Politik, dass die Digitalisierung vorangetrieben worden sollte. Und das heißt, da sind die Leute einfach auch losgelöst und haben gesagt, machen wir. Und dann wurde massiv investiert. Und das kommt jetzt erst, sage ich mal, so 12 Jahre später in Deutschland. Und ich kann auch die Schulen verstehen, die sagen, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich kann die Lehrkräfte auch verstehen. Stehen, die gesagt, ja, bis jetzt hatte ich nicht die Möglichkeit oder wurde ich auch nicht gebeten, das zu tun. Und das meine ich damit, dass losgelöst Pädagogik und Technik dürfen wir nicht, weil es hat auch damit zu tun, wie viel fordere ich Frontalunterricht? Wie sieht meine Prüfungsformate aus? Wie sehen die Leistungsbewertung aus? In Dänemark zum Beispiel hat man auch ganz früh die Prüfungen geändert. Nicht nur so, dass man Multiple Choice auf dem Computer hatten und das müssen die Lehrkräfte nicht korrigieren. Das ist so der allereinzigsten Weg. Aber das hat auch mit mündlichen Prüfungen zu tun, wo es wichtig war, dass Schülerinnen und Schüler Recherche machen könnten, dass die auch Präsentationen online machen könnte, dass sie das Internet nutzen müsste, um Informationen aus richtige Kommunikationsquellen finden zu müssen. Und das meine ich damit, Digitalisierung ist ein Teil der Alltag, aber es muss nicht immer alles digital sein. Was ich meinte mit diese Lehrerweiterbildung war, ich habe es immer so gesehen, Lehrkräfte müssen Tablets oder Handys oder Laptops in der Toolbox als Lehrer haben, genauso wie Cooperative Learning oder genauso wie Handschrift, was man auch in der Grundschule lernen muss. Das heißt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und die Digitalisierung begleitet Pädagogik. Aber man muss auch eine Antwort haben, welche Pädagogik wollen wir? Und dann kann man gucken und sehen, wo spielt denn die Digitalisierung eine Rolle und wie.
Jetzt hast du ja erzählt, dass vor 1,5 Jahrzehnten in Dänemark da schon ein anderer Drive war Richtung Digitalisierung. Und hätten wir Corona nicht, würden wir, glaube ich, auch in Deutschland heute nicht Drive haben. Wie viel Drive Deutschland im Vergleich zu manch anderem Land hat, das würde ich mir auch gerne mal genauer anschauen. Also gibt es da eventuell auch einen unterschiedlichen Speed, den Corona in jedem Land auslöst. Aber wenn du jetzt in Dänemark bist, bei Lehrerfreunden von früher, mit denen du studiert hast und ihr trinkt da Aquavit, ja, und ihr redet über Deutschland versus Dänemark und den Drive zur Digitalisierung. Warum gibt's denn so einen unterschiedlichen Drive in Dänemark versus in Deutschland zu digitalisieren?
Ich glaube, es gibt, ich möchte wirklich hier keine Deutschland-Bashing machen. Ich bin seit 10 Jahren in Deutschland, ich habe den deutschen Pass mir erworben und ich bin ein ganz glücklicher Deutscher. Aber ich gucke natürlich auch mit kritischen Augen an beide Länder und ich finde das total spannend eigentlich. Man bekommt ja als Ausländer oder als neu zugezogene diesen wunderschöne Geschenk, dass man sein eigenes Land und auch das neue Land mit anderen Brillen vielleicht sehen kann. Die Dänen, ich würde es eher umgekehrt und sage, die Dänen sind neugierig, sind mutig und sind auch richtig naiv. Und das heißt, in Dänemark, als ich wirklich 12 oder 15 Jahre zurückblicke, als ich als neuer Lehrer oder Student, Lehramtsstudent da Sachen gemacht habe, haben wir einfach Sachen getan. Wir haben nicht so viele Fragen gestellt, wir haben kein Konzept erstmal aufgestellt, wir haben gesagt, wow, es gibt diese Handys, das ist total lustig, wie können wir damit was Spannendes machen? Wir haben gesehen, die Kinder fanden das total lustig, wenn die plötzlich mit deren Handys, die ja damals noch so Tastatur Nokia 3210 waren, wenn wir damit versucht haben, Sprachunterricht zu machen. Und das haben wir ausprobiert und wenn wir, das war natürlich im Mikrokosmos, wenn man das auf der größeren Kosmos machen sollen, hat die Politiker schon gesehen, so wie Dänemark ja in anderen Bereichen auch viel digitalisierter ist als Deutschland. Also ich meine, als ich mich scheiden lassen gemacht, also als ich meine erste Ehe beendet habe, habe ich mich eingeloggt in dem Portal Bürger.dk und gedrückt, ich möchte mich scheiden lassen, und mein Partner auch, und 2 Wochen später hatten wir einen Brief vom Staat und dann waren wir geschieden. So läuft die Scheidung in Dänemark digital.
Einmal Account löschen bitte, ja.
So ungefähr, ja, in Freunden so. Das heißt natürlich, es war auch in dem Schulbereich ein Wunsch, wir wollen das hier Digitalisierung. Und ein bisschen dumm und naiv haben wir einfach gesagt, machen wir. Und wir schieben ganz viel Geld rein. Und dadurch sind super viele Fehler passiert. Also super viele Fehlinvestitionen. Super viel Geld ist völlig sinn- und zwecklos ausgegeben worden. Aber es hat auch dazu geführt, dass die Lehrkräfte, die Schulen die Möglichkeit hatten, Sachen auszuprobieren. So, die haben einfach gestartet und gesagt, wollen wir? Und wenn ich umgekehrt in Deutschland gucke, als ich vor 10 Jahren nach Berlin kam, habe ich schon damals Deutschland als die IT-Wüste Europas so lustigerweise genannt. Und ich wurde immer gefragt, ja, aber Herr Schamann, lernen denn die Kinder in Dänemark mehr durch die Digitalisierung? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ja, aber wenn man investiert, muss man doch wissen, ob es Sinn macht. Also gibt es wissenschaftliche Beleg dafür, dass. Und dann kommt so dieses total spannende deutsches Nachfragen. Aber wie kann es sein? Gibt es ein Konzept? Gibt es Belege dafür? Welche Wissenschaftler hat es begleitet? Und das ist ein bisschen peinlich für mich, eigentlich sagen zu müssen, die dänische Regierung, das Bundesbildungsministerium hatte eine Vision. Und dann haben sie gesagt, wir legen los, probieren wir mal. Learning by doing. Das würde in Deutschland nicht stattfinden, weil hier muss immer erstmal ein Konzept geschrieben worden, hier muss über die Wirkung gesprochen worden, hier müssen, und das ist gut. Deswegen sage ich ja eigentlich auch immer, dass Deutschland steht heute auch immer noch für eine, also mit einer Chance. Es wird ganz oft daran gebasht, dass Deutschland jetzt 15 Jahre zu spät sind und wie sollen wir es doch schaffen, dass. Ist richtig und das kann man auch kritisieren, das tue ich auch. Aber auf der anderen Seite, wenn ich an Dänemark gucke, ist da oben so viel Dummes passiert, wo man sich auch ein bisschen abgucken kann. Aber das muss man denn auch tun.
Aber kann man sich dieses Learning by Doing nicht auch abgucken? Ich habe das Gefühl, so funktioniert digitale Bildung in Deutschland auch heute. Ja, es gibt kein staatlich anerkanntes Institut, das jetzt sagt, nutzt Kahoot, nutzt Padlet, macht mal in Quizlet ein paar Karteikarten und so weiter, sondern das passiert ja auch gerade sehr informell, ja, auf Twitter, in Blogs, in so manch selbst herausgebrachtem Buch oder so mancher Praktiker geht ja auch wirklich rein in die Hochschulen, macht dort eine Weiterbildung oder macht eine Lehrerweiterbildung, aber alles auch erstmal nicht so super staatlich organisiert. Also eigentlich gucken wir uns das ja jetzt 15 Jahre später ab aus Dänemark und sagen, ja, also wenn Lehrer sich vernetzen und wenn Lehrer ausprobieren, dann ist das gut.
Und das finde ich auch gut. Und ich meine, niemand war ja auf die Situation, vor dem wir standen, bereit. Das heißt also, selbst die Länder, Dänemark, Holland, Italien, egal welche, Estland, die viel digitalisiert waren, die viel Erfahrung in digitalem gestützten Vor-Ort-Unterricht war ja nicht auf eine Shutdown vorbereitet. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. So dieses Learning by Doing auch in dem Bereich ist gut. Und das Vernetzen untereinander, voneinander lernen, miteinander lernen ist A und O. Ich habe aber die Befürchtung, dass es leider nicht genug Lehrkräfte treffen. Also die sich gut vernetzen, das Twitter-Lehrerzimmer ist ein Bubble, die selber durch Blogs, durch Erklärvideos sich lernen, das sind viele, das sind motivierte und das sind unglaublich hervorragende Lehrkräfte, die sagen, ich möchte das. Aber was, glaube ich, wiederum hier eine wichtige Sache für den Staat und für die Politik und für die Länder ist, zu sichern, dass alle Lehrkräfte eine Kompetenzerhöhung mitmachen. Und da ist natürlich die ganze staatliche Institutionen, Länderinstituten, Universitäten, Lehrausbildung, alle Phasen der Lehrkräftebildung natürlich gefragt. Und das ist eine Mammutaufgabe, die denn natürlich eigentlich jetzt schnell sofort für alle stattfinden soll. Aber das ist natürlich eine Herausforderung. Da oben, eben nur kurz die Schleife, weil ich finde es wichtig, dass wir nicht immer nur über Lehrkräfte sprechen, weil das Gleiche gilt natürlich für Schulleitungen, für die Schulträger und für anderen Bereichen im Bildungssystem, dass eigentlich viel an Know-how an sehr vielen Bereichen.
Ich finde das super spannend und da interessiert mich jetzt eben auch genau euer Blueprint, also oder was ist so eure Theory of Change, die ihr eben auch vorantreibt? Wie komme ich denn jetzt, du sagst selbst, Twitter-Lehrerzimmer ist eine Bubble, vielleicht müsste man auch sagen, die Teilnahme am Forum Bildung Digitalisierung und der Konferenz ist auch ein bisschen die Echo Chamber, ja, immer dieselben Leute, die kommen, die man wahrscheinlich alle befragen könnte, wie sieht denn deine Version von Schule 2030 aus und die würden wahrscheinlich sogar ähnliche Sachen sagen, weil die alle im Kopf schon so weit sind und die Sachen versuchen mehr oder weniger zu implementieren. Aber dann mal wirklich darauf geschaut, wie kriege ich denn das jetzt in die Breite und nicht nur diese 10, 20, vielleicht 30 maximal Prozent der Lehrer, die bereit sind, von anderen Lehrern zu lernen und durchaus probieren zu lernen, wie kriege ich denn den Großteil der Lehrer abgeholt? Was müsste denn in der Fläche passieren vom Bund, von den Ländern oder was könnt ihr als Stiftung tun, damit es alle erreicht?
Ja, ich finde es eigentlich immer total spannend. Also du hast jetzt gesagt, was muss Bund und Länder tun und was könnt ihr als Stiftungen oder Zivilgesellschaft tun? Und ich finde es eigentlich total spannend, weil ich glaube, alle Akteure müssen sich irgendwie vernetzen oder zumindest gucken und sagen, okay, was macht ihr, was machen wir? Niemand schafft alleine diese Mammutaufgabe in 5 Jahren zu sichern, dass so und so viele Lehrkräfte durch eine Weiterbildung sind. Aber ich glaube, man kann es auch anders und man muss es tatsächlich anders gucken. Ich meine, ich war Schulleiter einer freien Schule. Ich hatte die Möglichkeit, selber meine Personalschlüssel zusammenzusetzen. Es ist ganz wichtig immer, wenn man über freien Schulen sprechen, da wird immer gesagt, ja, die hatten so viel Geld und das ist nicht der Fall. Es gibt reiche, sage ich mal so Privatschulen oder Internate, hast du auch am Anfang gesagt, die einen ganz anderen Elternanteil haben und da kann man auch mit Geld viel tun. Aber eine ganz normale freie Schule, Kreativschule XY im Dorf, hat nicht so viel Geld. Aber was ich hatte, war die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie nutze ich mein Geld. Und das heißt, ich konnte mit dem Personalschlüssel arbeiten. Weil ich glaube, das System Schule ist wirklich an die Kante genäht. Und das heißt ja denn natürlich auch, dass es fehlt ja nicht nur an die gute Angebote für Weiterbildung, von der wir natürlich von Seiten der Zivilgesellschaft helfen können und pushen können und sagen, guck mal, hier ist ein tolles Angebot und wir haben das gestrickt und wir können, keine Ahnung, 250 Lehrkräfte pro Jahr in unserem Programm mit aufnehmen. Aber die große Herausforderung ist ja das mengentaugliche Konzept. Und da, glaube ich, müssen alle die unterschiedlichen Akteure gucken, wie schafft man das. Aber nicht nur das, es muss auch von Seiten der Schulträger, und das ist ja dann wiederum sozusagen die Kommunalpolitiker, die mehr Geld geben müssen, weil wenn die Schulen so eng gestrickt sind, dass die Lehrkräfte viel unterrichten müssen, dass die viele Aufsichten auf sich nehmen müssen, wie sollen sie denn auch sich weiterbilden können? Man kann ja nicht der Hälfte eines Kollegiums in eine Weiterbildung gleichzeitig schicken. Der Betrieb muss ja laufen. Oder man muss neue Formate der Weiterbildung auch überlegen, wie kann man Team-Teaching machen? Wie kann man vor Ort in der Schule diese Freiheiten schaffen, dass Lehrkräfte sich gegenseitig weiterbilden können? Weil man kann es nicht immer on top. Das war ja immer auch, was ich gelernt habe als Schulleiter. Wenn ich mit irgendeinem neuen Konzept kam und sagen so, jetzt müssen wir kollegiale Supervision machen. Ich fand das alles toll und ich hatte einen Supervisor außen eingekauft und ich sagte, ja, gerne, Jakob, aber wann? Ich sagte, ja, in der Teamsitzung schaffen wir das doch einmal im Monat. Ja, aber wann planen wir denn den Wandertag? Wann planen wir denn den Unterricht? Du willst auch von uns das. Und ich meine, da muss man aufpassen und da glaube ich, ist ein Austausch mit zum Beispiel die Gewerkschaften unglaublich wichtig. Wie schaffen wir, dass Lehrkräfte, Schulleitungen oder andere im Schulsystem die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, ohne dass wir den Betrieb gefährdet? Und ich glaube, da sind wir auch in so eine schwierige Situation gerade jetzt. 2021, das Schuljahr, ist schon fragil dadurch, dass es war den Lockdown in 1920. Das heißt, es gibt auch Inhalte, die jetzt extra wirklich auch an den Kindern gebracht werden müssen. Wir dürfen uns nicht so eng begleiten wie vorher. Die Lehrkräfte haben Angst, werde ich jetzt krank oder werde ich nicht krank? Und dann obendrauf sagen wir eigentlich auch, wenn wir draußen auf das Schulsystem gucken, ihr müsst euch viel mehr weiterbilden, ihr müsst euch Neues aneignen. So, ich glaube, wichtig ist auch hier, leider dass wir uns Zeit nehmen müssen. Also das ist schwierig für mich. Unsere Konferenz dieses Jahr heißt Fast Forward und ich möchte, dass wir auf Fast Forward drücken. Ich möchte, dass wir diesen Themen wirklich uns widmen und dass wir richtig Energie reinstecken. Aber wird zum Beispiel nicht Zeit reingesteckt für die Leute, die im Schuldienst auch jeden Tag täglich sind, dann kann es auch zu mehr Schäden eigentlich führen, wenn wir den nochmal pushen. Auf der anderen Seite darf nicht das stattfinden, dass wir jetzt sagen, oh, nur bloß, weil wir was verpasst haben von Lehrzeit letztes Jahr, gehen wir zurück zu noch mehr Frontalunterricht, noch mehr, auf Dänisch sagen wir Tankpasserpädagogik, also dass man den Schlauch in den Kindern reinstecken und drücken so und dann sichern wir, dass die schnell was lernen. So wird nachhaltig nicht die Zukunftskompetenzen, die alle Schülerinnen und Schüler brauchen, gelernt. So, das heißt also fast forward, aber auch ein bisschen Geduld und Einsicht und Wohlbefinden für die Lehrkräfte und die Schulleitung.
Jetzt haben wir absolut, ich glaube, jeder würde sagen, hey, weg von den 23 bis 27 Wochenstunden, die ich so als Lehrer unterrichten muss, bei denen ich ja immer auch achtsam sein muss, nicht ins Burnout zu rutschen, ja. Und gleichzeitig haben wir ja diesen Lehrermangel in Deutschland, ja, dass wir in Sachsen-Anhalt gibt's Orte, die müssen über eine 4-Tage-Woche nachdenken. Und ich glaube, der Kultusminister dort kann nachts nicht schlafen, weil er am liebsten noch mehr Lehrer backen möchte und überlegt dann sogar, können Seiteneinsteiger, Quereinsteiger nicht vielleicht sogar, obwohl sie nicht mal Abitur haben, geschweige denn ein Lehramtsstudium, noch Lehrer werden. Und trotzdem reicht es nicht. Trotzdem schaffen sie die Zahlen nicht. Und wir haben netto jedes Jahr weniger Lehrer und mehr Schüler. Müssten wir dann nicht einen krassen Ruck machen und sagen, okay, komm, wir führen jetzt das selbstgesteuerte, selbstorganisierte Lernen ein. Bestimmte Zeiten werden den Lehrern einfach freigegeben, damit sie überhaupt eine Chance haben, sich zu ändern?
Doch, aber das selbstgesteuerte Lernen und das Lernbüro und das Kinder und Jugendliche selbstständig lernen, kommt auch nicht von 0 auf 100. Ich habe eine Schule aufgebaut, wo wir das wirklich auf der Fahne geschrieben haben. Und das war nicht einfach, weil die Kollegen auch nicht gewohnt waren, so zu arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler müssten das alles lernen. Also so, ja, das ist und muss das Ziel sein, aber damit lösen wir nicht die Herausforderungen, die gerade da sind. Das ist echt eine Herausforderung, wie wir es schaffen. Ich möchte jetzt nicht erzählen, wie ich nicht als Lehrer angenommen wurde, als ich vor 10 Jahren nach Deutschland kam. Die wollten mich ja nicht haben in Berlin als Lehrer. So, deswegen habe ich selber eine Schule geöffnet, zusammen mit den Eltern. Nein, Spaß zur Seite. Das ist auch eine Zeit, die nicht mehr so ist, das ist mir völlig klar. Ich glaube aber, das ist wichtig und deswegen habe ich auch vorher gesagt, mit zum Beispiel GEW auch in Verbindung zu gehen und die Gewerkschaften zu sichern. Wie sichern wir, dass diesen Beruf wirklich attraktiv ist? Wie sichern wir, dass wir Leute, die in dem Beruf sind, gut behandeln? Wie sichern wir, dass es auch ein Wert hat, das, was da gemacht worden ist? Und da glaube ich wirklich tatsächlich auch unsere Corona-Krise ein kleines Geschenk war. Ich glaube, unter Eltern oder unter Erwachsenen und unter uns allen war so Lehrerwitze und ja, vormittagsrecht und nachmittags frei. Das war ja so irgendwie, das lag ja immer wieder so, ach, du bist Pädagoge, ach, deswegen bist du so nett, und so. Ich glaube, viele Eltern haben rausgefunden, was das für eine Aufgabe eigentlich ist. Die haben zu Hause 2 Kinder betreuen müssen und 28 dann in der Schule zu haben, ist schon eine andere Herausforderung. Und ich glaube, was ich merke von den Kollegen, ich bin ja nicht mehr jeden Tag in der Schule, aber was ich jetzt merke auch von den Kollegen, die noch Lehrer sind und noch im Schuldienst sind, die erzählen, dass die Stimmung gerade in den Schulen sehr gut sind, dass die Lehrkräfte eigentlich auch sehr froh sind, zurückzukommen, arbeiten zu dürfen und so im Normalbetrieb wieder zu sein, weil die auch gemerkt haben, wie krass es eigentlich ist, plötzlich, wenn ich zu Hause sitzen muss und 400 E-Mails zu beantworten. Und ich habe so meine Kollegen gesagt, ja, das ist doch ein normaler Alltag. Nee, aber das kann ich doch nicht. Die kann doch nicht da sitzen vor dem Bildschirm und so. So, ich glaube, dass in beiden Richtungen die Krise auch was Positives gebracht haben, um den Lehrberuf auch attraktiv zu machen. Aber wir wissen leider auch, dass viele, die Lehramt studieren, denn nicht in den Schulen ankommen. Die enden denn in den Stiftungen oder in anderen Bereichen oder so bin ich tatsächlich auch selber ans Lehramt gefangen. Naja, ich kann Lehramt studieren, weil da kann man ja eigentlich alles damit im Nachgang machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir gute Arbeitsplätze in den Schulen schaffen. Aber es ist eine Herausforderung. Man kann aber nicht sagen, dass das selbstständige Lernen von Kindern und Jugendlichen ist die Lösung für Lehrermangel.
Sag mal ganz pragmatisch, als Schulleiter, als Lehrer gesprochen und eben jetzt auch im Forum Bildung Digitalisierung, was ist so die Grundausstattung an Digitalität, die jede Schule haben sollte? Welche Tools, welche Infrastruktur, was sollte es geben, wo du sagst, hey, das ist erstmal eine gute Basis, mit der kann viel passieren in der Didaktik dann?
Naja, ganz basal muss eine Schule vernetzt sein. Also ich glaube wirklich, die Anbindung an ordentliche Internetverbindungen muss an oberste Stelle stehen. Lustigerweise kommt denn dazu auch sowas wie Steckdosen. Das war ja bei mir in der Schule auch ein Thema. Wir sind in einem alten deutschen Schule eingezogen und es gab 2 Steckdosen pro Klassenzimmer. Möchtest du denn eine Projektionsfläche aufhängen? Also da bin ich auch kritisch darüber, ob das immer, also sage ich mal so, eine digitale Tafel ist hervorragend. Aber es kommt damit an, wie man den nutzen. Und zum Beispiel habe ich in meiner Schule am Ende immer die Whiteboards in einer Ecke gehängt. Weil dann könnte man mit einer kleineren Gruppe in einer Ecke eine Präsentation oder eine Vorführung machen, statt vorne frontal. Dann sind wir wieder zurück zu dem Thema Pädagogik und Technik muss zusammenbringen. Weil hänge ich nur eine Präsentationsfläche auf, dann wird es einfach nur eine Unterstützung des Frontalunterrichts. Aber natürlich, Präsentationsflächen sind wichtig, aber dann bin ich wirklich der Mann, der meint, viele unterschiedliche einsetzbare Endgeräte müssen da sein. Das heißt, es muss Tablet sein, es muss Laptop sein, es muss aber auch vielleicht stationäre Rechner für irgendwie, ich setze mich hin und recherchiere und ich bin in einem Box hier und ich mache was. Aber es muss modular und es muss anpassbar an jeder Situation sein. Das heißt, ich bin auch kein Fan von 1:1, jedes Kind hat sein eigenes Gerät, nicht in der ersten Linie. Das meine ich damit, was man wirklich aus Dänemark lernen können. Da haben die Unmengen von Geld in Endgeräte gesteckt, die jedes Kind hat. Und natürlich hat das einen Vorteil. Alle Kinder von 1 bis 6 haben ein iPad, ab 7. Klasse kriegt man einen Laptop. Dann weiß jeder Lehrkraft, dass man in jeder Stunde zu jeder Zeit mit digitalen Medien arbeiten kann. Aber was die da oben festgestellt haben, es wird plötzlich viel zu viel Bildschirmzeit. Die Kinder verstecken sich dahinter. Natürlich kann man überwachen, was die auch machen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, ich bin für Deutschland eigentlich dafür, dass man sagt, erstmal muss ein Netz da sein, dass alle arbeiten können. Es muss ein ordentliches Lernportal sein, wo die Inhalte auch und die Kommunikation ist hier eine unglaublich wichtige Sache, Schüler, Lehrer, aber auch Lehrer, Lehrerleitung und natürlich Schule und Zuhause. Also das heißt, das ganze Kommunikation muss gut stattfinden und dann muss ausreichend genug Endgeräte da sein, um die Klassen zu versorgen, aber nicht jedes Kind braucht jederzeit ein Tablet oder ein Endgerät. Man kann auch sehr gut mit 6 Laptops in einer Klasse arbeiten. Besonders, wenn man einen projektorientierten, produktorientierten Unterricht, wo nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig das Gleiche machen. Und dann, was noch dazu noch spannender ist, das war das letzte Projekt, was ich in der Schule gemacht habe, aber lustigerweise auch vom Forum Bildung Digitalisierung wurde eine Reformstrategie ausgearbeitet, wo man geguckt haben, was kann man von dem Ausland lernen hier in Deutschland. Und da geht es um den kreativen Umgang mit Medien. Das heißt also nicht nur die normale Endgeräte, sondern auch im Fachunterricht, wie zum Beispiel ein 3D-Drucker, ein Lasercutter, mit unterschiedlichen Robotern zu arbeiten. Das heißt also diese Makerspaces, wo der kreativen Umgang, wo Kinder mit einer App und einem Greenscreen Erklärvideos machen können, wo dann wird es plötzlich zu was ganz anderes. Dann geht es nicht darum, ich sitze mit einem Bildschirm und mache meine Übungen, sondern da wird es Lernen im viel breiteren Bereich. Dann sind die 4Ks da, dann sind wir kreativ, kritisch, wir gehen damit um, wir versuchen hier zu kommunizieren gleichzeitig. Und das heißt also nicht dem ganzen Geld in Endgeräte zu investieren, sondern wirklich zu überlegen, wie wollen wir, dass unsere Kinder und Jugendlichen in diese Schule lernen? Wie wollen wir, dass die Kompetenzen aufbauen? Wie wollen wir, dass das vernetzt stattfindet? Und dann sollte man auch zum Beispiel die Fachräume mit anderer Geräte ausstatten. Musikunterricht, wo man die Möglichkeit haben, mit einem Rechner aufzunehmen. Mikrofon, dass man schneiden können. Dokumentationswerkzeuge, dass Kinder auch Podcasts machen können, dass die Filme schneiden können und dadurch deren eigenen Wissen auch andere zur Verfügung stellen. Dann würden Kinder Produzenten von Lernen und nicht nur Konsumenten von medialen Inhalten.
So ein bisschen so ein Hardware-Hype, der dann ja sich auch ausgestellt hat, als eher nicht ganz so gut war ja bei uns auch mit den digitalen Whiteboards. Ne? Da gibt's immer die Geschichten, dass die in den Kellern der Schulen stehen gelassen wurden, dass das Kollegium gar nicht geschult wurde, weil es gab nur Geld für die Anschaffung des Whiteboards. Also häufig auch aus meiner Sicht ein toller Vertriebserfolg für die großen Firmen der Whiteboard-Hersteller, weil sie im Schulträger das durchgedrückt haben, aber dann gab es keine gute Integration.
Aber kurz da eingehakt, weil lustigerweise habe ich ja in meiner Vergangenheit viel mit genau diesen Boards eigentlich gearbeitet. Und das Board in sich ist hervorragend. Aber es hat mit allem anderen, mit dem Umgang zu tun. Und ich sage eigentlich, das ist egal, ob wir jetzt über Interactive Whiteboard sprechen oder Tablets oder Laptops oder 3D-Drucker. 3D-Drucker sind auch verdammt teuer. Und stellt man die hin und die wird nie benutzt, dann ist das auch eine Schande. Und ich sage eigentlich immer, ein schlechter Lehrer wird noch schlechter, wenn man der oder die ein Tablet in der Hand drückt. So, es hat ja wirklich damit zu tun, dass wir eigentlich wirklich mit den Soft Skills der Kollegen arbeiten müssen. Natürlich müssen sie lernen und wissen, wie man mit den Geräten umgehen, aber die müssen auch wissen, wie die gutes Unterricht gestalten. Und das ist eigentlich mit oder ohne Tablet egal, aber für die Anschaffung ist es wichtig, dass es passt zu genau das, was wir brauchen. Dann vielleicht lieber ein paar von den grünen Tafeln hängen lassen und dann Tablets oder vielleicht einen 3D-Drucker nebenbei für den Werkunterricht oder für den Kunstunterricht anschaffen und dann peu à peu. Wichtig ist, was man aus Dänemark gesehen haben, ist natürlich durch der Einzug neuer Techniken. Also über längere Zeit, je länger die Technik sozusagen Alltag in der Schule gewesen sind, ist der Skepsis der Kollegen natürlich auch geringer geworden. Die Kollegen schätzen in Untersuchungen auch jetzt sozusagen der Nutzwert diesen neuen Technologien viel positiver ein als am Anfang, weil die natürlich damit gelernt haben, über Zeit zu arbeiten. Und da glaube ich, ist es auch wichtig, wieder auf Fast Forward zu drücken, aber auch die KollegInnen die Möglichkeit geben, zu lernen, damit zu arbeiten. Weil es ist natürlich ein großer Unterschied.
Gab es in Dänemark noch Unterstützungen von Extrapersonal? Sys-Admin, Change Agent, Change Berater, Coaches?
Pädagogische IT-Berater in den Schulen, ja. Und ich erzähle nämlich immer die Geschichte, weil schon in den 90er Jahre, es gab ja in jeder Schule eine Schulbibliothek. Und da saß ja oft so eine wunderbare Kollegin, da unten die Bibliothekarin. Und das war so, ich fand es immer hervorragend als Klassenlehrer, wenn ich meine vierte Klasse mit ins Bibliothek gebracht habe. Dann hat Pia gefragt, wo gibt es ein Buch über Pferde? Und Anton hat gesagt, ich will was mit Fußball lesen. Und die Frau konnte jedes Buch aus. Und dann hat Anton gesagt, aber das Buch habe ich jetzt 5-mal gelesen, zeig mir bitte was anderes. Und dann hat sie 5 andere Bücher gefunden. So, sie wusste, was in jedem Buch stand. Und irgendwann haben wir gesagt, ach, warte mal, da muss was passieren. Und dann hat man die Bibliotheken in pädagogischen Lernzentren umgewandelt.
Toll.
Und da wurde dann sozusagen die neuen Medien auch angesiedelt. Da konnte man Laptops ausleihen am Anfang. Da konnte man auch hingehen und projektorientiert arbeiten und Gruppenarbeit machen. Und langsam wurde diese, ein bisschen dumm gesagt, die alten Frauen jetzt auch, zumindest das Team wurde vergrößert mit anderer Kollegen, die eine extra Ausbildung hatte als IT oder pädagogische IT-Coach. Und an jeder Schule gab es denn 3-4 von diesen Leuten, die dafür zuständig waren, die Kollegen vor Ort in der Schule zu begleiten. Und mega. Das war der Change. Und ja, das erzähle ich immer. Und das, die hatten eine Stundenermäßigung von vielleicht 20%, 30%, 40%. Also so, das heißt, es ist ein schweineteurer Modell. Aber man hat's gemacht, weil die Kollegen nicht alleine stehen sollten.
Würdest du diese Leute in Deutschland in die Medienzentren setzen oder würdest du sagen, das sind diese neuen digitalen Kompetenzzentren, von denen gerade viel gesprochen wird?
Nee, wo müsstest du in Deutschland reinsetzen? Die müssen in den Schulen.
Also wir müssen, einer pro Schule.
Ein Mensch pro Schule. Nee, das reicht nicht.
Okay.
Naja, aber wie gesagt, also Schlüssel Dänemark heißt, eine Schule mit 600 Schülern haben mindestens 4 Personen, die 30% Stundenermäßigung. Das heißt, ja, okay, doch, das ist 120%, ich kann ja nicht rechnen. 120%, ja, also mehr als eine Person pro Schule. Jetzt gerade in Berlin sind die Zahlen so für Admin, aber dann sind wir bei Support und Admin.
Das ist wieder noch was anderes, ja.
Ja, aber das muss ja obendrauf kommen.
Das muss obendrauf kommen, ja.
Richtig.
Das gibt es in Dänemark auch, ja. Also wir haben auf der einen Seite die pädagogischen
Mitarbeiter
und ja. Genau, Updates, WLAN, genau. Das muss alles laufen, ja. neue Rechner aufsetzen.
Also aber das gibt's auch, das ist kein pädagogisches Personal.
Muss auch nicht sein, ja. Nee, genau. Aber 600 Schüler, Schule in Dänemark, wie viel Sys-Admins hat man da?
Nicht so viel, glaube eine halbe Stelle vielleicht, ja. Nein, warte mal, einen halben Tag pro Woche oder so. Also nicht viel. Es läuft ja dann auch viel zentral. Also das ist irgendwie interessant, weil das war kein großes Thema.
Ja. Die neuen Geräte, ob das jetzt iPads sind, Chromebooks oder ähnliches, die administrieren sich ja auch wirklich viel leichter. Ja, da musst du jetzt nicht jedes Gerät aufklappen und dort dann irgendwie das Passwort eingeben, um da dann nochmal die App runterzuladen. Das machst du ja alles.
Aber es muss Leute sein, die das in die Hand nehmen, weil dann kommen wir zurück, das können wir nicht die Lehrkräfte einfach oben drauflegen.
Den Informatiklehrer? Was? Der kann das doch noch machen nebenbei. Ja, genau, das hören wir oft in letzter Zeit. Du hast vorhin noch eine Sache gesagt, auf die ich nochmal eingehen möchte. Du hast gesagt, eine digitale Schule nach deiner Vorstellung sollte haben, ne, auf jeden Fall erstmal Internetverbindung, Geräte, eine Kommunikationsplattform. Du hast auch Inhalte gesagt. Was für Inhalte deiner Meinung nach von deiner alten Schule mal geschaut, aus Dänemark nach Deutschland geschaut, aber auch generell in deiner Fantasie, welche Inhalte brauchen wir?
Naja, es braucht, sage ich mal, so viel, viel flexiblere Inhalte. Also wenn wir jetzt über Lerninhalte sprechen, dann finde ich es auch ganz wichtig, dass wenn das Lernen sich ändert und ich habe ja gemerkt bei uns in der Gemeinschaftsschule hier in Berlin, wo wir die jahresübergreifende Klassen haben, dann reicht es ja nicht immer aus, dass man sagt, ich brauche ein Klassenset von der ersten Klassebuch und von dem zweiten Klassebuch und vom dritten Klassebuch. Man braucht halt andere modulierbare Inhalte sozusagen. Und was wiederum so ein bisschen der Learning aus Dänemark war, dass als diesen großen Investitionen erstmal in Hardware kam, stellte sich natürlich genau wie in Deutschland auch fest, warte mal, die Inhalte sind ja eigentlich nicht da. Und das Buch als PDF reicht nicht aus. Das ist zumindest, ja, das ist nice to have, aber ist kein Must-Have. Und dann hat man vom Seite des Staats in Dänemark auch ein riesiges Förderprogramm gemacht, wo Schulen, wenn sie digitale Lerninhalte kaufen, 50% zurückbekommen vom Staat, also so eine Subvention. Aber mit ganz, ganz, ganz strenge Forderungen an die Inhalte. Das heißt, eigentlich gab es keine Verlage, der zu Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, hier gibt es einen Fördertopf, ein Produkt hatte, was förderfähig war. Weil sie haben gesagt, nee, warte mal, so wie ihr jetzt sozusagen die digitale Inhalte gemacht haben, reicht überhaupt nicht aus. Das ist nicht interaktiv, das ist nicht vernetzt, das ist nicht kollaborativ, das ist nicht modulierbar, das ist nicht skalierbar, weil die Verlage und die Produzenten der Inhalte waren ja auch gewohnt auf ein ganz anderes Modell fürs Verkauf. Und was passierte plötzlich? Da steht ganz viel Geld zur Verfügung. Plötzlich konnten die Verlage von null auf nix auch andere Inhalte produzieren. Und das war total spannend, weil das Ziel von Seiten des Staats war, viel mehr unterschiedliche Inhalte oder Lösungen für die Schulen zur Verfügung zu bekommen. Und das ist tatsächlich auch am Ende diese Förderungsperiode von 4 Jahren der Fall gewesen. Aber das ist natürlich auch klar, da muss man auch eine Idee haben von zentraler Stelle, zu sagen, okay, wir nehmen das Geld in der Hand und wir geben das zur Verfügung, aber mit diese Forderung. Und das habe ich auch gesehen, das ist ja die Herausforderung. Und das ist da, wo die Lehrkräfte, ich fand es total spannend, du hast vorher gesagt, wir wissen alle, dass ein 6 und 28 Wochenstunde viel zu viel ist. Und da bin ich auch ein bisschen böse und sage manchmal anders. Mein Beispiel ist immer, ich habe eine hervorragende Nachbarin. Sie wohnt bei mir im Haus und die ist im letzten Sommer fertig geworden mit Lehramt. Und sie hat Deutsch und Geschichte, so wie ich. Und ich treffe sie im Treppenhaus, keine Ahnung, im September. Und die sagt so, oh, ich bin schon so fertig. Ich sage so, hä, wieso das denn? Das Schuljahr ist doch 6 Wochen, hä? naja, ich habe viel zu viel, ich habe die falschen Fächer gewählt, ich muss viel zu viel korrigieren, es ist so anstrengend und muss die Aufgaben machen. Und ich sage so, ey, weißt du was? Du musst eigentlich viel mehr in der Schule sein. Und ich sag, was hast du es noch alle? Und ich sage so, ja, weißt du, du bist Pädagoge, du bist Expertin für Soziales, du bist Expertin für Beziehungsarbeit. Und das ist eigentlich das, was ich erwarte. Und eigentlich müsstest du, da habe ich ein bisschen böse gesagt zu ihr, Anne, du müsstest 40 Stunden in der Schule sein. Da war sie völlig aufgeregt. Und ich sage, nee, weil man müsste denn natürlich gucken, was musst du denn nicht machen? Und das ist ja auch da, wo wir wieder zurück zur Digitalisierung kommen, wo, wenn wir wirklich die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung ordentlich ausschöpfen wollen, dann brauchen Lehrkräfte auch vielleicht nicht für jede Arbeitsblatt, die sie selber gestalten, in 3 Niveaustufen für die 7. Klasse zu machen.
Letztes Kapitel für heute, Schulleiterweiterbildung. Du hast es vorhin angedeutet, ihr arbeitet dort eben auch mit den Managern, mit den CEOs der Schule, mit dem Schulleiter selbst. Was ist da so euer interner Blick als Forum auf das Thema Arbeit mit Schulleitern? Du hast es schon erzählt, ihr arbeitet da mit dem Berlin-Brandenburgischen, mit dem LISUM zusammen. Ja, das ist so, gibt ja in jedem Bundesland so ein Institut für die Lehrerweiterbildung. Was genau stellt ihr euch vor? Was ist so deine Vision, wo das hingeht? Und was sollte Schulleitung leisten und wie könnt ihr sie dabei unterstützen in den nächsten Jahren?
Ja, aber ich glaube wirklich, Schulleitungen sind ja die Change Agents eigentlich. Also die sind zumindest ein ganz, ganz wichtiger Part dafür. Und das heißt, wenn so ein großes Thema wie Digitalisierung kommt, ist es ganz wichtig, dass ein Schulleitung in der Lage ist, eigentlich Projektmanager zu sein. Es muss nicht Digitalisierung sein, es kann auch viele andere Themen sein. So deswegen ist das ganze Thema, wie motiviere ich mein Kollegium, wie nehme ich die mit, wie stelle ich ein Projekt auf, wo wir erstmal mit Zielstellung arbeiten, Meilensteine und Evaluation und dann in einem iterativen Prozess und agilen Prozess dann auch wirklich immer wieder Anpassungen machen können. Das ist ein Bereich, wo wir wirklich sehen, da müssen Schulleitungen gestärkt werden. Das sind auch Bereiche, die nicht immer Teile der Schulleiterqualifizierungsmaßnahmen gewesen sind. Und deswegen gehen wir gerade mit dem LISUM in eine Kooperation ein, wo wir, es läuft tatsächlich jetzt gerade, wo wir mit dem LISUM gemeinsam ein Curriculum gebaut haben für kurze Begleitung über einem Jahr für Schulleitungen. Und das wollen wir natürlich auch gerne andere Länderinstitute zur Verfügung stellen. Und das ist total spannend, diesen Einblick in den Schulen zu bekommen. Und genau hier bei den Schulleitungen ist es genauso wie bei den Lehrkräften und was wir vorher auch mit dem Hubschrauber auf ganz Deutschland gesehen sind, es gibt Schulleitungen, die sehr weit sind, die auch ihre Schulen schon in der Digitalisierungsprozess vorangetrieben sind, die aber immer noch ein Stück weiter wollen und dafür auch eine Begleitung sich wünschen. Und es gibt natürlich Schulleitungen, die sagen, warte mal, wir wurden total überrumpelt und ich brauche jetzt hier eine Unterstützung. Was wir machen ist, wir machen das auch natürlich, das ist digital und das heißt, also wir machen auch mit pädagogischen Doppeldecker, dass die Schulleitungen mit digitalen Tools arbeiten, was auch total spannend sind. Natürlich eigentlich sehr niedrigschwellig, für einige eine große Herausforderung, von einige gar nicht, aber das Spannende ist schon bei dem ersten Teil haben wir gemerkt, wie schnell die Lernkurve geht. Und das Gute bei Weiterbildung sind ja, dass man hat einen geschlossenen Raum, wo die Möglichkeit für Vernetzung da ist, wo auch die Möglichkeit ist, ich konzentriere mich jetzt 3 Stunden lang um ein Thema. Und das ist wirklich ja einige der große Herausforderungen als Schulleitung, auch als Lehrkraft, aber als Schulleitung insbesondere. Das weiß ich ja von meinem Alltag, dass du eigentlich ganz, ganz selten die Zeit haben, sich einem Thema zu widmen. Weil da kommt immer irgendetwas quer ein, auf der du reagieren musst. Aber in so einer Weiterbildung hat man die Möglichkeit, sich zu vertiefen, aber auch mit anderen Leuten zu vernetzen. Und ich glaube, das ist im Digitalisierungsbereich auch ein unglaublich wichtiges Thema, dieses professionelle Lerngemeinschaft aufzubauen. Und dass man auch denn weiß, okay, mit wem kann ich eigentlich auf der kürzesten Dienstweg denn auch eine Frage stellen, wenn es nicht geht. Ich kann nach einem Rat bitten oder ich kann nach einer Empfehlung bitten. So das ist das Wichtige. Aber es ist natürlich klar, wenn man als Schulleitung heutzutage arbeitest, dann musst du auch das ganze Thema Digitalisierung auf der Agenda setzen. Du musst nicht selber alles wissen. Das ist auch ganz wichtig. Deswegen auch dieses Projektmanagement-Brille eigentlich. Aber ich muss mir die dieses Thema wirklich widmen. Manchmal sage ich so salopp, Digitalisierung ist Chefsache. Das ist, damit meine ich natürlich, dass man das wirklich auf der Agenda setzen muss. Aber man muss auch Verbündete in der Schule finden. Man muss einen unglaublich guten Draht zu der Schulträger pflegen, weil genau in diese Zusammenarbeit Schulleitung, Schulträger passiert viele Aushandlungen. Und das ist so der zweite Bein, was wir auch im Forum Bildung und Digitalisierung machen. Wir haben jetzt mit Schulträger ein Jahr lang parallel auch gearbeitet und werden jetzt für 2021 auch wirklich versuchen, die zwei Bereiche zusammenzubringen.
Also ich verstehe, ihr baut ein Online-Lernangebot für Schulleiter.
Das läuft schon mit dem, wie gesagt, das läuft schon mit den Landesinstituten.
Das habt ihr konzipiert, habt ihr also dem Landesinstitut die Arbeit abgenommen und gesagt?
Nee, wir haben das gemeinsam gemacht. Das ist tatsächlich das Spannende. Das ist eine echte Kooperation gewesen. Wir haben uns auf dem weißen Blatt Papier hingesagt und gesagt, okay, wir bringen was mit und ihr bringt was mit. Und das haben wir wirklich zusammengefügt.
Das macht ihr jetzt für Berlin-Brandenburg. In Deutschland gibt es aber noch so 14 weitere Bundesländer und solcher Institute und in Summe ja 40.000 Schulleiter, die wir ausbilden könnten. So, ja, es klingt auch sehr skalierbar, was ihr macht. Was denkst du denn, vielleicht wird es euch fallen, 14 andere landesweite Lehrerweiterbildungsinstitute zur Kooperation zu zwingen?
Ja, aber zu zwingen möchte ich niemanden. Also da bin ich ja zu viel Pädagoge und weiß, man kann niemanden zwingen zu lernen. Aber wir stellen das natürlich sehr gerne zur Verfügung. Das ist ja ein Ziel bei uns auch. Aber ich glaube, wiederum hier gibt es auch unterschiedliche Akteure, die auch im Feld unterschiedlich arbeiten. Und ich glaube, es gibt auch hier nicht das One Product Fits All. Weil hätten wir das hier im Kämmerchen gebaut, dann hätten wir auch nicht hier gesessen und gesprochen, Stefan. Also ich meine, das Bildungslandschaft ist so divers. So, es braucht auch unterschiedliche Herangehensweise. Was ich total spannend finde, ist natürlich, dass wenn Kommunen auch ein bisschen mehr Luft bekommen oder wenn die Schulträger auch ein bisschen mehr Luft bekommen, um auch seinen Schulleitungen was zu fordern. Ich darf am Mittwoch einen ganzen Bezirk in Kopenhagen, also da habe ich 35 Schulleitungen in einem Tag, die habe ich über 10 Jahre lang in diesem Bezirk begleitet und am Mittwoch habe ich einen Tag mit 35 Schulleitungen in Dänemark, wo ich die auch begleite. Und ich habe so das Gefühl, dass der Wunsch, aber auch der Forderung, diese Themen voranzustellen, sind natürlich in einem Land wie Dänemark, wo die weiter sind, viel mehr vorhanden und viel mehr da. Aber ich merke, es kommt langsam in Deutschland. Wir kriegen auch über die Schulträger hier Anfragen, wie macht ihr das nochmal? Und ich glaube, diese Skalierbarkeit ist da, so sehe ich das auch. Und der Wunsch an vielen Stellen sind auch da. Und da glaube ich, es ist gut, wir sind da, aber es gibt auch viele andere Akteure in den zivilgesellschaftlichen Bereich. Und da passiert ja jetzt gerade auch viel Politik, obwohl es manchmal schwierig ist, rauszufinden, was ist jetzt die neue Deltas und was heißt ganz genau die Zentren für digitale Bildung und was wird ganz genau die Aufgaben. Da muss man, wie sagen auf Dänisch, der Zunge gerade im Mund halten, um alles im Blick zu haben. Und ich glaube, da können wir miteinander wieder viel erreichen. Wir werden es nicht schaffen, von Forum Bildung und Digitalisierung alle 40.000 Schulen zu erreichen mit einem Angebot. Ich glaube auch nicht dran, weil so divers ist das Feld. Aber gemeinsam mit anderen Akteuren werden wir das schaffen.
Also alle Schulleiter, die das hier hören, hakt mal nach in eurem Lehrerweiterbildungsinstitut.
Oder kommt direkt auf uns zu oder geht hin mit dem Schulträger in der Hand, dann gucken wir, was möglich ist, ganz genau.
Und alle anderen, die hier zuhören, meldet euch an zur Novemberkonferenz vom Forum Bildung Digitalisierung. Ich sag Dankeschön, Jakob, das war ein tolles Gespräch. Auf bald. Ciao.
Bald. Ciao.